So, lieber Lukas, in 6 Minuten startet der Justin Sun in Richtung Mond oder zumindest in den Orbit mit Blue Origin. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast.
Nein, habe ich nicht mitbekommen.
Auf dem Kryptomarkt schaut es ja nicht ganz so rosig aus, obwohl heute sehen wir erstmals wieder eine leichte Rallye. Einige Coins geben ein Comeback. Wir sprechen heute bei den Kryptologen über die zunehmende Anzahl an Ethereum-Unternehmen, die Ethereum in eine strategische Reserve anlegen. Wir sprechen über das Bitcoin-Papier oder Kryptopapier eigentlich der US-Regierung, das jetzt offiziell publiziert worden ist. Der Lukas hat uns da einige Details mitgebracht. Es gibt diverse Kurznachrichten aus dem Krypto-Universum und wir sprechen darüber, war das Markt-Top? Hat Bitcoin getoppt bei 123.000 oder geht die Rallye noch weiter? Das alles wollen wir in dieser Folge besprechen und natürlich gibt es auch wieder andere spannende Themen im Falle von der Kryptokultur, haben wir auch einen Begriff mitgebracht und wir haben euch natürlich wieder eine Skurrilität der Woche mitgebracht, die wieder seinesgleichen sucht. Der Kryptomarkt ist ja immer sehr lustig und Lukas, damit würde ich sagen, starten wir erstmals ins Marktupdate rein. Wie schaut's aus auf den Märkten diese Woche oder diesen Monat?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Also Lukas, wie schaut's aus auf den Märkten?
Ja, lieber Alex, also letzte Episode hatten wir noch sehr viel Euphorie und sehr viel gute Laune zu vermelden, aber dieses Mal schaut es leider ein bisschen anders aus. Wir sind mit dem Bitcoin-Preis wieder nach unten gegangen um ca. 3,5%. Das heißt, wir sind von $118.000 zu $113.800 aktuell runtergefallen. Wie gesagt hast, das Schlimmste ist jetzt, glaube ich, schon vorbei. Wir sehen jetzt so, dass die letzten Stunden oder so, da hat sich nicht mehr so viel getan. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden wieder ein bisschen nach oben gegangen. Wir sehen bei Bitcoin eben die 3,5% Verlust. Wesentlich stärker wieder mal bei den Altcoins. Ethereum ist fast 9% im Preis gefallen innerhalb von 7 Tagen. Wir sehen das gleiche bei XRP, 10%. Wir sehen BNB, da hatten wir ja gerade endlich das neue All-Time-High zu verzeichnen. Und jetzt sehen wir -6%. Solana -13%. Und Tron hat sich gut gehalten mit 1% Gewinn in dieser Woche, aber dann sehen wir so Dinge wie Cardano und
Dogecoin. Ja, der Justin fliegt ja auch ins All.
Genau, der zieht den Preis ein bisschen mit sich, ne? Nicht schlecht. Sonst, wir haben natürlich auch Gewinner und Verlierer diese Woche obendrauf auf diesen wilden Bewegungen, die wir sehen. MemeCore mit 34%, Conflux mit 16%, Story IP, ganz interessant, also zum Absichern von Intellectual Property im Zeitalter von KI. Mit 14% Blut. Schauen wir uns die Verlierer der Woche an. Da sehen wir ganz oben die F-Coin und dann Bonk und so Dinge wie Jupiter und Sui. Die hat es alle relativ stark erwischt mit F-Coin bei 30% Verlust, Bonk 25% Verlust. Wir sehen ein bisschen eine Konzentration auf Meme-Coins. Die sind natürlich sehr anfällig preislich bei so volatilen Zeiten. Und wir sehen die Pudgy Penguins. Die waren ja relativ stark in ihrer Entwicklung zuletzt, aber die sind jetzt wieder bei -20%, denen geht es nicht so gut in letzter Zeit, obwohl sie ja sehr viele interessante Dinge machen. Dazu noch BitTensor und Say und Pi. Also Pi, wie wir gesagt haben, sollte man sich fernhalten. Da hat der Alex ein paar Mal dazu gesprochen, dass das nicht so gut performen könnte. Und wir sehen auch hier die Bestätigung von dieser Einschätzung bei -18%.
Und mit F-Coin meinst du natürlich Fartcoin, das muss ich noch dazu sagen, weil wenn du immer F-Coin sagst, dann glaubt der Zuhörer, der versteht das ja. Also wie soll irgendwer wissen, was du meinst, wenn du das sagst?
Ja, ist doch wurscht.
Ja, also die Meme-Coins haben sich bedeutend schlechter natürlich wieder entwickelt, das ist immer bei so Abverkäufen.
Genau, die sind einfach inhärent unsicher preislich. Wir schauen uns den Markt insgesamt an. Da hatten wir ja ein All-Time-High zu vermelden vor kurzem. Wir sind ja bei der berühmten Marke von 4 Billionen insgesamt der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen angekommen in der letzten Episode. Und wir haben uns relativ stark wieder davon wegbewegt. Wir sind aktuell bei 3,7 Billionen. Das zeigt einfach, wie sehr der Markt es in den letzten 2 Wochen doch wieder nach unten gegangen ist, vor allem in der letzten Woche. Zu den konkreten Gründen werden wir gleich im Detail sprechen. Der Fear and Greed Index, das ist relativ gut, der war schon ein bisschen zu sehr im höheren Bereich, der ist wieder zurück auf 48 von 100 Punkten. Aber was gut zu vermelden ist der Altcoin Season Index, der ist nämlich so stark nach unten gegangen. Der war schon bei 50 und ist jetzt bei 39 aktuell von 100 Punkten. Das heißt, obwohl wir diese Entwicklung nach unten sehen preislich, hat es die Altcoins, das hat schon relativ stärker betroffen, aber insgesamt im Markt sind die nicht so stark nach unten gegangen, dass es quasi die Altcoin-Season anhand von diesem Indikator schon vorbei ist wieder. Bei den Krypto-ETFs sieht es nicht so rosig aus in letzter Zeit, in den letzten Tagen. Wir haben sehr starke Entwicklungen gesehen, Anfang Juli, Mitte Juli, das war ja ein Rekordmonat quasi, der Juli. Und jetzt mit den jüngsten Entwicklungen sehen wir ganz starke Outflows wieder. Zuletzt eben minus 800 Millionen und bei Bitcoin und minus 150 Millionen bei Ethereum. Insgesamt aber nett auch zu verzeichnen ist die Bitcoin-Dominance. Ethereum ist bei 11,4%. Bitcoin hat sich ein bisschen erhöht auf 61% wieder, aber diese Indikatoren sagen uns ein bisschen, geben uns ein bisschen ein Bild davon. Ist jetzt diese Altcoin-Season schon wieder vorbei, die jetzt ganz kurz sich gezeigt hat, oder geht es noch weiter in diese Richtung? Wir werden gleich im Detail dazu sprechen während der News. Da hat der Alex relativ viel vorbereitet dazu. Bei den Stablecoins, da schauen wir uns das nächste an, da hat sich nicht so viel getan, also nicht so viel heißt in unserem Umfeld hier 1,6 Milliarden an weiteren Stablecoin-Investments, die dazugekommen sind, also das, wo also US-Dollar oder Euro und so weiter reingehen in den Kryptomarkt und zu Stablecoins konvertiert werden. Und wir haben ein Total Market Cap.
Also in der letzten Woche.
In der letzten Woche, genau.
Den Zeitraum natürlich erwähnen.
Genau, in den letzten 7 Tagen, wir sehen 1,6 Milliarden, das ist 0,6%, die nach oben gegangen sind, was diese Stablecoin Market Cap betrifft. Wir erreichen damit einen Wert von 267 Milliarden an Stablecoins. Also auch hier relativ gute Entwicklung, aber es ist, glaube ich, das Sommerloch ein bisschen da. Wir sehen nicht so viel, wie wir es sonst schon gewohnt sind, ja. Schauen wir kurz auf DeFi einmal, was den Wert der DeFi-Protokolle in der Kryptowelt betrifft. Wir sehen hier 132.500 circa Milliardenbereich von Total Value locked im DeFi. Wenn man das wieder vor 2 Wochen vergleicht, dann ist es relativ der gleiche Wert. Es ging ein bisschen nach oben und es ging dann wieder nach unten, weil die Preise natürlich gesunken sind. Und dann sehen wir uns noch unser Bitcoin Power Law Model an, das sogenannte Potenzgesetz. Und hier, wir haben uns sehr stark Richtung grüner Linie bewegt. Das ist der Erwartungswert hier von diesem Model. Und eigentlich sind wir noch relativ gut am Kurs, würde ich sagen. Also das Model prediktet, wir sollten bei ca. 123.000 im Mittelwert liegen hier. Wir sind ein bisschen darunter mit den 113.000 natürlich, aber wir haben eben diese grüne Linie, da geht es ja darum, da zeigt es auch ein bisschen, ob wir in nächster Zeit eine starke Marktphase erleben werden. Da müssen wir über diese grüne Linie kommen, würde ich sagen. Und wir haben jetzt mehrfach diese grüne Linie berührt, wir sind wieder darunter, aber ich weiß nicht, Alex, wie du das siehst, ob wir diese grüne Linie in Kürze durchschlagen werden und dann nach oben gehen werden. Was denkst du?
Ja, ich werde gleich noch im Neuigkeitenpunkt Nummer 1 dann kurz zur Marktsituation generell kommen. Ich glaube, wenn ein Bullenmarkt kommt, also wenn wir so einen richtigen finalen Bullenmarkt sehen, dann gehen wir natürlich deutlich über diese Linie. Ja, und die einzige Sache, die das stoppen könnte, oder eine der wenigen Dinge, ist natürlich die makroökonomische Lage, vor allem in Amerika. Die könnte das natürlich aufhalten, aber auch das werde ich kurz noch im nächsten Neuigkeitenpunkt besprechen, also dabei bleiben, dann werde ich das gleich noch erläutern. Aufgepasst, liebe Kryptologenfreunde, diese Folge wird euch präsentiert von Onchain Austria. Das ist onchainaustria.at und da könnt ihr eure Ether staken. Also habt ihr Bock auf Staking, dann schaut vorbei bei Onchain Austria. Das ist sicher, das ist ein Verein in Österreich und dadurch seid ihr direkt in Europa mit euren Ether. Wollt ihr ein bisschen was erwirtschaften mit eurem Ethereum, dann geht auf onchainaustria.at und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit die Kryptologen. Genau, ich habe mit dem Lukas vor der Show gesprochen. Wir müssen heute als allerersten Punkt einfach diese Marktsituation besprechen, weil in den letzten Tagen habe ich vermehrt jetzt wieder Nachrichten bekommen von Zuhörern, aber auch von Freunden, die mich fragen, ist die Rallye schon vorbei? Sind die 123.000 das Top gewesen für Bitcoin und fällt die Altcoin-Saison vielleicht überhaupt aus? Also kommt eine große Altcoin-Saison überhaupt, wie wir die kennen aus den früheren Bullenmärkten? Und darauf wollte ich jetzt kurz eingehen mit euch, damit ihr da ein bisschen den Überblick habt, was wir zu erwarten haben. Natürlich habe ich keine Glaskugel und ich will auch keine Finanzberatung geben. Also nichts, was ich jetzt erwähne, ist hier Anlageberatung oder soll euch irgendwie sagen, dass ihr das tun sollt. Ich sage euch einfach nur meine Einschätzung zur momentanen Marktsituation. Und das Wichtigste ist immer, wenn man auf den Kryptomarkt schaut, dass man mit Bitcoin beginnt. Schauen wir uns kurz Bitcoin an. Wie steht es um unseren Großvater der Kryptowährungen, diesen Coin, der eigentlich der Index ist für alle Kryptowährungen. Und zwar hat Bitcoin zuletzt ja vor unserer letzten Show kurz davor einen Höchstwert von 123.000 erreicht. Das wissen die meisten Zuhörer. Und seitdem haben wir circa oder knapp 10% vom Preis auch nachgegeben und haben am Sonntag in der Nacht auf diesen Tag, jetzt an dem wir aufnehmen, ein Tief von 112.000 erreicht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es wieder raufgeht, so wie die Rakete von Justin Sun jetzt in den Orbit fliegt, so hoffen wir auch, dass der Bitcoin bald wieder höher fliegt. Wenn jetzt aber jemand die Spitze gekauft hat, ist es natürlich kein netter Zeitpunkt, ist natürlich eine schwierige Zeit. Also es gibt sicher Zuhörer oder es gibt Investoren zumindest, die auch bei 123 oder über 120 gekauft haben. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dieser Rückgang innerhalb von 3 Wochen, den man da sieht, der ist per Definition, so wie er aussieht, kein Blow-off-Top. Also diese Spitze nach einer Euphorie, die haben wir so gesehen von der Formation des Charts nicht erreicht. Und am Tageschart von Bitcoin sieht man ganz schön, dass dieser 50-Tages-Durchschnitt des Bitcoin-Preises, also nur 50 Tage, die neuesten 50 Tage im Durchschnitt errechnet, dass der in der letzten Nacht auch als Unterstützung gehalten hat momentan. Das bedeutet, wir sind jetzt noch über so einem wichtigen Punkt, um die Rallye weiter nach oben fortzusetzen. Aber ich möchte dazu sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass wir auch in einem Bullenmarkt diesen 50-Tages-Schnitt auch wieder unterschreiten. Das haben wir zum Beispiel im ersten Quartal erlebt, aber auch im Sommer 2024. Schon in diesem Bullenmarkt haben wir mehrmals erlebt, dass dieser Wert unterschritten wurde. Auch am Anfang des Bullenmarktes ist es mehrere Male passiert. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht fürchten, wenn es noch ein Stückchen nach unten geht. In Wahrheit hält dieser 50-Tages-Support gewöhnlich aber nur in absoluten Hochphasen des Bullenmarktes. Das heißt wirklich nur in dieser finalen Phase. Und deswegen ist das so interessant, das zu sehen. Zuletzt war das 2017 so und 2021, also in diesen wirklich fulminanten, parabolischen Bullenmarktphasen. Nur dann hält dieser 50-Tages-Schnitt als Support. Und sollte der Support halten, dann legt das natürlich nahe, dass wir jetzt wirklich diese finale Phase der Euphorie in den nächsten Wochen und Monaten erreichen. Sollte der jedoch nicht halten, dann würde das eher dafür sprechen, dass die Phase noch nicht erreicht ist, dass wir noch eine Korrektur brauchen, eine größere, um eben weiter nach oben zu gehen, um dieses finale Bullenmarkt-Top dann zu erreichen. Das sagt auch Arthur Hayes. Arthur Hayes haben wir schon öfters besprochen, der legendäre BitMEX-Gründer, der als Urgestein in der Kryptowelt oft seine Prognosen abgibt. Arthur Hayes glaubt an einen weiteren Preisverfall von Bitcoin auf bis zu $100.000 und das ist interessanterweise auch der Wert, wo die 200-Tage-Durchschnittslinie sich befindet. Das ist dort, wo wir durchaus davon ausgehen können, wenn es noch nicht diesen finalen Run gibt, dass wir auf diese Linie nochmal zurückfallen. Und der BitMEX-Gründer Arthur Hayes begründet, dass dadurch, dass die US-Konjunktur nicht so stark ist wie erwartet, die Arbeitsmarktzahlen wurden ja unlängst nach unten korrigiert und auch die Zölle scheinen die Wirtschaft ein bisschen zu betrüben. Des Weiteren ist auch noch die Fed, die den Zinssatz einfach nicht senken möchte. Und ja, das alles, sagt Arthur Hayes, wird den Preis negativ beeinflussen. Und deshalb hat er auch 13 Millionen an Kryptowährungen verkauft, nachweislich on-chain einsehbar. Und da geht es unter anderem um Ethereum, um Ethena, aber auch um Pepe, also große Namen, die er da verkauft hat an Kryptowährungen. Ich glaube, er hat das nicht ganz so schlecht gemacht. Er wird wahrscheinlich dann zurückkaufen, wenn der Rücksetzer da war. Aber natürlich ist das Market Timing, das machen die Leute, die großes Geld bewegen wie er. Ob man da als Kleininvestor die gleiche Information wie er hat, das ist schwierig zu sagen. Auf alle Fälle denke auch ich, dass es sehr stark mit dem makroökonomischen Umfeld zusammenhängen wird, ob wir eine Fortsetzung dieser Rallye sehen werden. Im Gegensatz zu Arthur Hayes zeigt sich der Optionsmarkt deutlich optimistischer. Da ist es nämlich so, dass 62% der offenen Optionen Call-Optionen sind. Das bedeutet, 72% der Optionshändler sind bullish und spekulieren auf steigende Kurse. Unter den Strike-Preisen dieser Optionen zum 26. Dezember, also das Jahresende diesen Jahres, gibt es Wetten auf 140.000 oder auch 200.000 Dollar pro Bitcoin. Wer eine solche Option löst, der geht natürlich davon aus, dass diese Werte bedeutend auch noch überstiegen werden. Kurz zur Erklärung vielleicht, der Strike-Preis einer Call-Option, das ist der Wert, wo man zu einem festgelegten Zeitpunkt diese Option ausüben kann. Das heißt, man kann zum 26. Dezember dann den Bitcoin um 200.000 Dollar kaufen, wenn man das möchte. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass er natürlich bedeutend höher steht, weil wenn der Preis unter diesen 200.000 liegt, dann würde man diese Option selbstverständlich nicht ausüben und damit verfallen lassen. Und das ist ein Optionsschein. Das heißt, man bezahlt jemanden dafür, die Gegenpartei, und spekuliert, dass man später dann unter Anführungszeichen billig kaufen kann, also billiger als zu diesem Stichtag, und macht das so. Weiters möchte ich noch erwähnen, wenn wir auf die 30 Top-Marktindikatoren von CoinGlass schauen, dann sehen wir, dass noch kein einziger von diesen ausgelöst wurden. Deshalb sollten wir weiterhin beruhigt schlafen. Also ich würde sagen, wer das nötige Kapital hat, der kann natürlich darüber nachdenken, diesen Dip zu kaufen, so wie es auch Eric Trump sagt. Aber wenn man kein Geld mehr hat zum Nachkaufen, dann muss man jetzt auch nicht Panik verkaufen, weil es wirkt wirklich so, als ob die Rallye noch weitergehen könnte, natürlich. Aber man muss sich auf Finanzmärkten immer bewusst sein, dass nichts garantiert ist, wenn es die Zukunft betrifft. Und jetzt möchte ich mich noch ganz kurz den Altcoins widmen, weil die Frage ist natürlich, viele Altcoin-Halter wollen wissen, ist die Altcoin-Rallye jetzt abgesagt oder geht es weiter? Und beim Altcoin-Saison-Index, wir haben es vorher gesehen beim Lukas, der zeigt nur noch 39%. Also wir sind da wieder in einem eher neutralen Territorium unterwegs. Das heißt, nur 39 dieser Top 100 Kryptowährungen haben besser performt als Bitcoin zum Betrachtungszeitpunkt, also heute in dem Fall. Heißt das jetzt, die Altcoin-Saison ist überhaupt abgesagt? Na ja, es ist nicht so einfach zu sagen. Also auf alle Fälle ist sie mal ausgebremst worden. Wir müssen jetzt warten, ob sie weitergeht. Jedoch kann man sich, um das besser zu beurteilen, natürlich auch ein paar Indikatoren anschauen, zum Beispiel die Bitcoin-Dominanz. Die Bitcoin-Dominanz ist ein guter Indikator, um zu schauen, wo befinden wir uns, wenn es um die generelle Situation der Altcoins geht. Und da zeigt zum Beispiel der Wochenchart, dass der finale Durchbruch für die Altcoins noch immer nicht gelungen ist. Das heißt, dieser 50-Wochen-Schnitt hat hier als Unterstützung gedient und den Kollaps der Dominanz ein weiteres Mal verhindert. Also wir sind nach wie vor über diesem 50-Wochen-Schnitt. Das ist ein signifikanter Wert, den Trader verwenden, wenn sie so Märkte beurteilen nach ihrer Richtung, wenn sie sagen, traden wir unter diesem 50 oder über diesem 50-Tages-Schnitt und wir sind nach wie vor darüber, was bedeutet, dass natürlich der Wochenchart sagt, dass es noch weiter raufgehen könnte mit der Bitcoin-Dominanz. Der Tageschart hingegen zeigt ein ganz anderes Bild und man muss wissen, dass solche Trends immer von den kleinen Charts in die großen übergehen. Das heißt, das beginnt immer im Stundenchart, dann im 4 Stunden, dann geht es in den Tageschart, dann in den Wochenchart und irgendwann sieht man es auch im Monatschart. Das heißt, der Tageschart, der zeigt, dass das aber sich umgedreht haben könnte, das Blatt, und dass jetzt wirklich die Altcoin-Saison kommt. Der zeigt nämlich zwei Dinge. Erstens, der RSI, und dazu habe ich vor einer Woche circa auch ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem ich das besprochen habe, der ist so weit gefallen, wie er das seit 2017 kein einziges Mal gemacht hat. Das heißt, der Einbruch der Dominanz am Tageschart war so volatil wie seit 8 Jahren nicht. Und zweitens zeigt der Tageschart, dass wir hier unter der 200-Tageslinie handeln. Das heißt, dieser 200-Tages-Wert, der dient mittlerweile als Widerstand nach oben. Im Gegensatz eben zum Wochenchart ist es der Kampf nach oben. Das heißt, es schaut so aus, als ob wir im Gegensatz zum Dezember, wo das zuletzt so war, nicht mehr darüber hinauskommen könnten. Das spricht natürlich für eine Altcoin-Saison. Also das lässt uns, diese zwei Punkte lassen uns vor allem sehr positiv auf eine mögliche Altcoin-Saison schauen. Außerdem haben wir immer gesagt, dass die Stablecoins so ein wichtiger Faktor sind am Altcoin-Markt, weil aufmerksame Zuhörer der Kryptologen wissen, dass die ETFs leider isolierte Finanzinstrumente sind. die sind Finanzinstrumente, wo das Geld leider niemals in den Altcoin-Markt fließen kann, weil es dort weggesperrt ist von der TradFi-Welt direkt in Bitcoin oder direkt in Ethereum und das Geld einfach nicht weiter rotieren kann in diese kleineren Coins. Und bei den Stablecoins ist das eben anders. Dort sehen wir, dass die Stablecoins, die bewusst gekauft werden, also Stablecoins werden gekauft, um in kleinere Coins zu investieren, weil wenn ich Bitcoin kaufen möchte, als jemand, der viel Bitcoin kaufen möchte, dann kann ich das mittlerweile mit dem ETF machen, dann kann ich das OTC machen. Aber wenn ich Stablecoins kaufe, dann will ich in den Altcoin-Markt. Und in den letzten 30 Tagen hat auch die Marktkapitalisierung der Stablecoins wieder fast 5% zugenommen. Und das sollte uns auch durchwegs optimistisch stimmen, dass noch ein Altcoin-Run kommt. Und ja, Lukas, was sagst du? Glaubst du, der Altcoin-Run kommt in den nächsten Wochen oder bist du pessimistisch? Welches Lager teilst du?
Das war jetzt viel Info auf einmal, Alex, aber vielen Dank für die super Analyse. Ja, ich glaube auch, wir sind noch bei weitem nicht irgendwie am Horizont angekommen. Es geht noch sehr lange weiter, denke ich. Es gibt sehr viel Grundlage für diese Denkweise, dass es noch weitergehen wird. Ich glaube, bei Altcoins, da hat man jetzt mal gesehen, dass endlich sich was da oben tut. Ja, Ethereum hat sich ja, der Ether-Token hat sich ja um 50% erhöht in der letzten Episode, wo wir darüber gesprochen haben, in 7 Tagen. Ich glaube, diese Entwicklung geht weiter. Natürlich gibt es auf diesem Weg dieser Entwicklung immer wieder Hürden und das erleben wir jetzt gerade in dieser Episode.
Ja, großartig. Und dann schauen wir uns als nächstes am besten doch an, was das Weiße Haus im Krypto-Report veröffentlicht hat, weil das sollte uns auch bullisch stimmen, glaube ich.
Exakt, Alex. Also das ist, was ich damit sagen will mit diesem Gedanken von, es gibt so viel Grundlage, noch positiv in die Zukunft weiterzuschauen. Der White House Krypto-Report ist da. Hintergrund ist, Ziel der USA ist es ja, weltweit Marktführer in Kryptowährungen, Web3 und Blockchain-Technologie zu werden. Und um das zu bezwecken, haben sie diesen Krypto-Report, der ist ja lange, lange Zeit erwartet gewesen, veröffentlicht. Der ist ca. 160 Seiten lang und kommt von der President's Working Group on Digital Asset Markets. Fokussiert sich auf so Bereiche wie Regulierung, Marktstruktur, Bankwesen, Steuern, Stablecoins und Sicherheit, zum Beispiel Cybersecurity oder auch im regulatorische Sicherheit bei also Geldwäsche-Problemen und sonstigen Problemen in dieser Finanzwelt. Und ganz, ganz spannende Dinge, 160 Seiten, wie gesagt. Also es bezieht sich auf ganz viele Bereiche und es sind Empfehlungen für die USA, wie es weitergehen soll, damit das Land das Nummer 1 Land werden kann für Web3, Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Und einer der ganz interessanten Punkte darin ist, wie wir schon mal gesagt haben, wie in vergangenen Folgen, es soll soweit kommen, dass Kryptowährungen als eine neue Art von Asset-Klasse definiert werden auch. Das heißt also einerseits in der Regulierung, andererseits was die Steuern betrifft. Das ist eine neue Art von Vermögenswert in diesem Fall. Ganz spannende Entwicklung. Das sind Empfehlungen, die kommen aus den verschiedensten Richtungen. In diesen 160 Seiten, also in dieser Working Group, sind das US Department of Treasury drin, also auf Deutsch übersetzt das Finanzministerium, Securities Exchange Commission, die SEC, also die Börsenaufsicht quasi, Commodity Futures and Trading Commission, CFTC, auch eine Börsenaufsicht, und die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA. Zusätzlich auch das IRS, Internal Revenue Service, die Freunde vom Finanzamt. Also das Ganze hier ist sehr, sehr breit aufgestellt. Es sind sehr viele wichtige Entscheidungsträger hier involviert. Und wir sehen hier, wie ein wirklich marktfreundschaftliches Umfeld geschaffen werden soll für die Kryptowelt. In der letzten Episode haben wir auch darüber gesprochen, es gibt diese drei Acts, die gerade im Congress behandelt werden. Der Clarity Act, ganz großer, wichtige Gesetzgebung. Der Genius Act ist ja jetzt bereits auf Gesetzgebung. Der ist ja schon abgestimmt, der wird Gesetz. Ist schon unterschrieben von Donald Trump. Und eben dieser Anti-CBDC Act. Interessant ist eben, wenn man sich Europa und USA ansieht, geht schon beides in verschiedene Richtungen. Beide Staatenkonstrukte gehen in verschiedene Richtungen. Gut, diese PWG, diese President's Working Group, die soll regulatorische Lücken identifizieren, Verantwortlichkeiten eindeutig mal klären. Also je nachdem, was die Ausgestaltung einer Kryptowährung ist, wer ist zuständig, ist es CFTC, ist es SEC, in welchen Bereich fällt sie rein? Einheitliche Regeln machen, Regeln also vereinheitlichen und auch spezifisch auch Regeln abschaffen, wenn es nicht nötig ist, diese zu haben. Ja, das sollten wir in Europa mal überlegen auch. Gesetzesvorschläge und Verordnungen sind auch relativ drin. Ja, genau. Gesetzesvorschläge, Verordnungen sind viele drin, also gerade wie Stablecoins, DeFi, NFTs und so weiter behandelt werden sollen. 160 Seiten voll mit Informationen. die Leute freuen sich, also da wird sehr, sehr positiv aufgenommen von der Krypto-Szene, von der Krypto-Industrie, kann man sagen, von den ganzen Leuten, die darüber kommentiert haben, jetzt in letzter Zeit. Wir verlinken euch dazu auch zum Beispiel ein 30-Minuten-Video, wo die ganzen Inhalte erklärt werden für euch. Mega, mega spannend. Also die Hauptthemen, wie gesagt, regulatorische Klarheit, Verbraucherschutz, internationale Rolle, Gesetzgebung. Da sieht man ganz klar, wie es in nächster Zeit weitergehen wird. In den USA.
Und ich glaube, warum uns das alle betrifft, sollte man dazu sagen. Erstens, die USA ist halt der Staat, wo das meiste Kapital da ist. Das heißt, wenn dort gute Regulierung stattfindet, wo Unternehmen und Institutionen, die viel Geld haben, leicht und sicher und mit guten Methoden in Kryptowährungen investieren können, mit großer Rechtssicherheit, dann ist das natürlich ein Einfluss auf den Gesamtmarkt, der nicht wegzureden ist. Und was man auch dazu sagen muss, ist, viele Staaten, die vielleicht nicht so eine Regulierung noch haben wie Europa, die werden sich natürlich bei den USA etwas abschauen, beziehungsweise diese globale Spieltheorie darf man nicht vergessen. Es kann durchaus sein, wenn Krypto weiter zunimmt, wenn die USA wirklich extrem wächst, dass es sich Staaten nochmal überlegen, ob sie die Regulierung wieder besser machen oder ob sie dann noch weiter etwas erleichtern vielleicht. Also auch Europa könnte ja möglicherweise hier irgendwann einen Schritt zurück machen und sagen, man entschärft Dinge wieder zum Beispiel. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Und bevor wir da weiter spekulieren, was passieren könnte, habe ich noch eine Reihe von Kurznachrichten mitgebracht. Vielleicht fange ich mal mit drei davon an und dann darfst du noch mal über Ethereum reden.
Ja, gerne.
Lukas. Also Kurznachricht Nummer eins. Wir haben den Bitcoin-Wahl. Wir haben das besprochen in dieser Folge, der nach über 14 Jahren erwacht ist. Der hat 80.000 Bitcoin ja verschoben von seinen ganz alten Wallets auf neuere, sicherere Wallets. Und der hat ihn nun tatsächlich verkauft. Wo viele noch spekuliert hatten, könnte die verkaufen oder nicht. Der hat offenbar seine 80.000 Bitcoin über den Dienstleister Galaxy Digital verkauft. Der ist ja am Nasdaq auch gelistet. Also ist ein ganz großer Spieler. Und der hat ihm die offenbar OTC abgekauft. Der hat die weiterverkauft, vermutlich an jemanden anderen. Auf jeden Fall ist dieser Wahl jetzt ausgestiegen. Dann haben wir den japanischen Bitcoin-Primus Metaplanet. Der hat die Ausgabe weiterer Aktien im Wert von umgerechnet 3,2 Milliarden Euro beschlossen und um diese auch angesucht, jetzt schon bei der Behörde offenbar. Damit soll die nächste Phase des Plans finanziert werden, insgesamt 210.000 Bitcoin zu akquirieren. Und erst in der vergangenen Woche hat man wieder 780 Bitcoin nachgekauft und hat erstmals nun über 17.000 Bitcoin. Dann haben wir die Bitcoin-Miner, die haben im Juli ganze 1,66 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das ist der höchste Wert seit April 2024. Das Ganze liegt natürlich an den gestiegenen Bitcoin-Preisen, also seit dem Halving hat man nicht mehr so viel eingenommen und das spricht jetzt wieder dafür, dass wir in den nächsten Zyklus übergehen, dass die Profite jetzt wieder steigen, bis sie beim nächsten Halving halt wieder runtergehen. Und damit gebe ich jetzt kurz wieder zu dir, Lukas. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Ethereum-Unternehmen, die entstehen.
Ja, hallo Alex, sehr gerne. Zuallererst müssen wir sagen, herzliche Gratulation Ethereum. Ethereum ist ja diese Woche ganze 10 Jahre alt geworden. Also vor 10 Jahren ist der Genesis-Block, der erste Block der Ethereum-Blockchain, gemeint worden damals noch. Heute gibt es ja kein Mining mehr in der Form bei Ethereum. Und hier ein Shoutout an die DLT Austria. Wir hatten eine super Zeit bei der 10-Jahres-Feier im Web3-Hub in Wien. Alles Gute, war super, war ein sehr schöner Abend, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, was geht's? Muss dir mal vorstellen, was hier passiert ist. Ja, wir sprechen oft über die Entwicklung dieser Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Ja, immer mehr und immer mehr Unternehmen. Ja, jeder weiß, MicroStrategy, die kaufen ja jeden Montag quasi auch. Diese Woche wird es ja wahrscheinlich halt wieder sein. Die kaufen Bitcoin ohne Ende. Und dann hat sich die gleiche Entwicklung langsam gezeigt bei Ethereum. Nämlich die Ethereum-strategischen Reserven erreichen jetzt einen Wert von immerhin 10 Milliarden US-Dollar bereits. Warum ist das so relevant? Vor 4 Monaten, muss dir vorstellen, waren es gerade mal 200 Millionen US-Dollar. Also jetzt sind es 10 Milliarden bereits. Das ist ein Wachstum von fast 5.000% in 4 Monaten. Relativ heftige Entwicklung.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja fast 5.000%, habe ich jetzt im Kopf.
Hast du so im Kopf ungefähr, gerechnet?
Super. Daumen mal Pi ausgerechnet. Ja. Naja, ich meine 200 auf 10 Milliarden, okay, nicht so schwer, das ist jetzt nicht so schwer.
Na gut, aber es entspricht ca. 2,73 Millionen Ethereum oder Ether-Token, muss man ja korrekterweise sagen. Also fast auch 3% aller im Umlauf befindlichen Ether-Token sind jetzt schon in diesen strategischen Reserven enthalten. Wer sind diese Käufer? Das sind Institutionen, Unternehmen, DAOs, also dezentrale autonome Organisationen. Oder langfristig ausgerichtete Investoren. Wir haben ja zum Beispiel im Marktupdate heute auch über die Dinge gesprochen, über die Bitcoin-ETFs, die Exchange-Traded Funds, die langfristig in der Regel Ether-Token kaufen. Und das Interessante ist eben, das verändert auch ein bisschen die Perspektive, wenn solche Unternehmen Ether kaufen für langfristige Investments. Das hilft uns generell als Ether-Investoren, weil das zeigt einfach, da gibt es Unternehmen, die haben eine langfristige Perspektive, die wetten für Jahrzehnte bitte auf Ether. Und der Unterschied zu Bitcoin hier, Ether ist ja nicht mehr Mining, wie ich gesagt habe, das produziert ja mit Proof of Stake auch eine Form von Rendite. Du bekommst zwischen 3% und 5% pro Jahr mit Ether Staking hier raus. Also ganz interessantes Investment. Wir zeigen kurz die ganze Liste von den Unternehmen. Also es gibt diese Website strategic.etherreserve.xyz, coole Domain, finde ich, xyz. Ganz oben sehen wir Bitmine Immersion Tech, die haben 625.000 Ether-Token, das ist ein Market Cap von 3,5 Milliarden aktuell. Dann haben wir Sharplink Gaming, wir haben berichtet über sie, auch Ether, die Ether-Machine, auch relativ stark am Kommen, haben relativ große Investments vor, was wir gesagt haben. Die Sharplink Gaming haben kürzlich dazugekauft, nochmal 250 Millionen, die sind bei 1,7 Milliarden Market Cap und dann die Ether-Machine bei 180 noch, aber wie gesagt, die wollen relativ viel nachholen. Und noch mehr zukaufen. Und Platz 4 ist die Ethereum Foundation selbst. Also die haben ca. 230.000 in Ether-Token noch herumliegen bei sich. Und auch hier sehen wir eben diese Entwicklungen. Immer mehr Unternehmen kommen hier dazu. Dasselbe Schema, was wir sehen bei den Bitcoin-Treasury-Unternehmen, sehen wir immer stärker bei den Ethereum-Treasury-Unternehmen, die jetzt auf den Markt kommen. Das wollte ich kurz den lieben Freunden von Altcoins und Ethereum berichten. Ziemlich spannende Entwicklung und das werden wir natürlich weiter verfolgen bei die Kryptologen.
Ich glaube natürlich, man versucht da jetzt als Unternehmen, das spät dran ist, vielleicht den zweiten, also die Nummer zwei der Kryptowährungen da anzusprechen, um hier noch höhere Rendite einzufahren, weil Bitcoin, das wirkt halt für viele so, als wäre der Zug abgefahren. Das ist er sicher bei Weitem nicht, aber für diesen Bullenmarkt ist natürlich mit Ethereum, wenn die These stimmt, dass die Altcoins nochmal richtig nachziehen, dann ist natürlich mit Ethereum bedeutend mehr zu machen momentan. Aber ja, spannend. Was ich noch dazu sagen möchte zu Ethereum ist, es ist ja momentan so, das sieht man auf Ultrasound Money, diesen Link können wir auch noch teilen wieder, da sieht man, dass Ethereum momentan ja leider auch eine Inflation hat. Also ich glaube, man wird sich da von der tokenomischen Perspektive schon noch ein bisschen überlegen müssen, wie man den Ethereum-Supply kleiner hält. Also die Inflation ist noch nicht wirklich relevant. Das ist bei circa 1%. Aber ich glaube, besser ist es für den Ethereum-Preis sicher, wenn es noch weitere Funktionen gibt, wenn halt mehr Ether verbrannt wird, als ausgeteilt wird. Weil momentan hat man wieder ein Wachstum von knapp 1% an Zuwachs an neuen Ethereum, die rausgehen. Und das ist natürlich nicht optimal. Gut, und dann noch zu drei weiteren Kurznachrichten. Erstens, ganz, ganz trauriges Ereignis, Lukas. Oje. Die Statue des Satoshi in Lugano ist verschwunden. Ja. Möglicherweise, also wahrscheinlich wurde sie gestohlen. Vielleicht ganz interessant für unsere Schweizer Zuhörer. Wir haben ja ca. 5% laut der Statistik, die wir in unseren Analytics zum Podcast sehen.
Grüezi.
Die Satoshi Gallery, nämlich die hat, die Satoshi Gallery, die die Statue aufgestellt hat, die hat ausgeschrieben, dass man 0,1 Bitcoin für jeden Hinweis bekommt, der dazu dient, dass das wirklich aufgeklärt werden kann. Also wie wenn die Polizei irgendwie ein Hinweisgeld ausschreibt, hat das hier eben die Satoshi Gallery gemacht. Und ja, wenn ihr wirklich was wisst, was damit sein könnte und wenn es nicht die Geschichte ist, wie es im X jetzt kursiert, dass das Peter Schiff war, weil der war es vermutlich nicht, dann könnte man sich da auch eine kleine Prämie holen. Also die Schweizer, aufgepasst, wenn ihr Satoshi irgendwo seht, dann unbedingt melden. Dann Eric Trump sagt wieder beide Dips mit drei Rufzeichen, natürlich typisch Trump, der Sohn sowie der Vater. Und er sagt auch, dass er damit ETH und BTC meint, also er sagt bewusst Ethereum und Bitcoin sollte man kaufen. Und zu guter Letzt noch eine positive Neuigkeit von uns Kryptologen. Wir haben wieder mal recht gehabt mit unserer Vorhersage, denn die Nummer 4, BNB, hat am 28. Juli endlich das lang verdiente Allzeithoch erreicht mit $861. Also Gratulation an alle BNB-Halter da draußen. Yay. Und das Ganze ist etwa eine Woche nach dem Allzeithoch für XRP, der langjährigen Nummer 3, passiert. Also auch an die XRP-Halter. Und wenn ihr XRP-Fans seid, bitte unbedingt in den Kommentaren, lasst es uns wissen. Wir wollen die XRP-Community auf alle Fälle auch in den Kommentaren haben. Dann schreibt uns das. Also auch XRP hat das Allzeithoch erreicht. Und jetzt warten alle, nachdem die Nummer 3 und 4 schon so weit sind, natürlich darauf, dass auch die Nummer 2, ETH, also Ether, jetzt endlich das Allzeithoch erreicht und natürlich auch weitere Coins, Altcoins folgen, sowie Cardano und so weiter und so fort. Auch die ADA-Fans natürlich in die Kommentare schreiben, ist ganz klar. Wann glaubt ihr, dass Cardano soweit ist und auch ein Allzeithoch erreicht? Und damit, Lukas, gebe ich zu dir nochmal zur letzten Neuigkeit, weil das größte oder das eines der zwei wichtigsten Kryptounternehmen, wie ich immer sage, hat auch einen neuen Bericht veröffentlicht.
Genau, und dabei geht es um Tether, also das Unternehmen hinter USDT, dem größten Stablecoin in der Kryptowelt. Und der zeigt wieder mal, wie relevant Stablecoins, vor allem US-Dollar-Stablecoins, in der Weltwirtschaft geworden sind. Die haben nämlich ihren Q2 Attestation Report, also vom zweiten Quartal, also die erste Hälfte des Jahres ist vorbei. Und der aktuelle Bericht, wie hat sich den Tether entwickelt, was haben sie gemacht? Der Attestation Report ist ca. 12 Seiten lang. Der zeigt, wie die Vermögenswerte sich zusammensetzen, nicht im Detail. Es wird daran gearbeitet, dass sie müssen jetzt auch natürlich mit dem Stablecoin Regulation Genius Act genauer werden dabei. Die müssen detaillierter zeigen, was sie alles für Vermögenswerte haben, wie die ganzen verteilt sind. Aber was wir hier sehen, oberflächlich ist ca. 183 Milliarden an USDT gibt es, das entspricht 62% Marktanteil an allen Stablecoins, die es da gibt, also die 267 Milliarden insgesamt. Das Unternehmen ist ja sehr interessant von dem, dass es relativ wenige Mitarbeiter benötigt und sich sehr, sehr stark lohnt, USDT zu sein.
Das beste Per-Mitarbeiter-Gewinnunternehmen der Welt, könnte man sagen. Ich glaube, also ich kenne kein Beispiel. Lasst uns das gerne wissen, wenn ihr ein Unternehmen kennt, das mehr Gewinn pro Mitarbeiter produziert als Tether. Ich habe bisher noch keines gefunden. Also wär wirklich spannend, das zu wissen.
Genau, denn es ist nämlich sehr interessant, Tether zu sein, weil du brauchst mit diesen wenigen Mitarbeitern, kannst du sehr, sehr viel umsetzen. Nämlich du hast hier Q2-Profit von 4,9 Milliarden US-Dollar, durch das, dass die USDT ausgeben. Was machen sie nämlich? Sie haben ein riesiges Treasury-Portfolio. Das ist eben das Relevante auch, das einer der relevantesten Punkte, würde ich sagen, in diesem Assoziationsbericht, hat 127 Milliarden US-Dollar an Treasury-Portfolio. Was heißt das? Sie sind, Tether kauft eine riesige Menge an US-Staatsanleihen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, diese US-Staatsanleihen, ja, das, also Tether ist positiv für die USA, die ermöglichen es, für den US-Dollar weiter in die Welt hinaus zu verbreiten als Weltwährung. Ja. Und sie ermöglichen es zudem, sie kaufen Staatsanleihen mit dem Geld, was man ihnen gibt. Das bedeutet, dass Staatsverschuldung für die USA günstiger wird. Das mag Donald Trump sehr stark. Der streitet ja gern mit der Federal Reserve, dass die Zinsen zu hoch wären und will dann Powell rauswerfen, den Chef davon. Und das ganz Coole daran, die sind unter den Top 20 global. Also die haben mehr Staatsanleihen der USA als zum Beispiel Deutschland. Wir haben jetzt auch Südkorea überholt und die sind jetzt Platz 18 weltweit als größte Entität, die Staatsanleihen der USA kaufen. Das ist relativ heftig.
Eigentlich als größte private Identität überhaupt, oder?
Ja, genau.
Richtig. Genau. Und man hofft in den USA jetzt natürlich, dass die ein gewisses Pensum an Staatsanleihen aufkaufen weiterhin und damit vielleicht kompensieren, wenn China und Japan langsam ihre US-Staatsanleihen reduzieren könnten, wovon man ja ausgeht. Also ganz, ganz spannend, und das exportiert den Dollar in die ganze Welt. Ich glaube, Lukas, du hast das unlängst auf X geteilt oder hast es mit mir geteilt, ich weiß nicht mehr. Da gibt es ein neues Papier auch von der EZB, die das sehr kritisch sieht mit den Stablecoins. Und die EZB oder Europa muss wirklich meiner Meinung nach Angst ein bisschen haben davor, weil das natürlich eine Dollarisierung selbst in Europa zulässt. Weil wozu soll ich, also ich kann ja auch ein Dollar-Stablecoin halten, wenn der ziemlich gleich wieder Euro performt, ja.
Richtig, das ist, was wir zuerst gesagt haben, auch bei dem White House Crypto Report. Die USA gehen ein bisschen in eine andere Richtung als die Europa. Europa geht in die Richtung, mit Maika macht man Stablecoin relativ schwierig. Es ist relativ schwierig, überhaupt Stablecoins anzubieten auf europäischem Boden. Es gibt sehr hohe regulatorische Anforderungen. Und dann kommen die gleichen Leute, in diesem Fall halt Mitarbeiter von der Europäischen Zentralbank, die sagen, furchtbar, jetzt, ich würde ein bisschen gejammert. Ja, das heißt, da drüben, der Trump, der macht das so locker für die Leute, so einfach. Das bedroht jetzt unsere europäische Souveränität. Aber gleichzeitig ist es auch so, wir haben es uns selber eingebrockt. Ja, wir haben es mit MiCA Stablecoin Regulation so gemacht, dass eigentlich nur große Banken, so wie Santander, haben wir ja berichtet, die arbeiten daran, große Banken sind in der Lage, Euro-basierte Stablecoins auszugeben. Sowas wie Tether, dem wurde es fast unmöglich gemacht. Ja, sie arbeiten dran, aber...
Aber auch diese Banken müssen endlich ins Tun kommen. Die müssen angasen, wie man in Österreich sagt. Weil wenn die das nicht machen, dann wird es eine Dollarisierung selbst in Europa geben, weil es einfach keinen relevanten Euro-Stablecoin gibt. Es braucht diese Euro-Stablecoins unbedingt, wenn die EZB weiterhin das Geldmonopol in Europa behalten will eigentlich.
Gut, Sie haben ja diesen digitalen Euro, an dem die EZB arbeitet. Nur leider ist es ja wirklich auch so, dass der nicht sehr beliebt ist. Ich glaube, viele Leute fürchten sich vor dem auch. Es gibt so viele Teilwahrheiten, Fehlinformationen darüber, so als Überwachungsgeld. Aber wie wir auch berichtet haben zuletzt, Christine Lagarde lobt einfach den Juicy Renminbi, also die digitale Währung der Chinesen, das wirklich ein Totalüberwachungsgeld ist. Und es gibt auch andere Videos, die ich jetzt gerade kürzlich gesehen habe, wo sie sagt, man könnte vielleicht bis zu 300 Euro nicht überwachen mit dem digitalen Euro, aber das ist schon riskant und gefährlich, weil wir müssen alles überwachen. Ich weiß nicht.
Naja, aber der digitale Euro ist ja, der ist ja kein Stablecoin. Also da geht es ja um digitales Zentralbankgeld.
Das ist eine andere Sache, genau.
Direkt von der Zentralbank emittiert. Genau, das ist eine andere Ebene nämlich. Das ist noch vor dem Chiralgeld, das ist vor dort, wo die Banken, die Commerzbanken andocken.
Ja.
Und dieser digitale Zentralbank-Euro, der kauft ja auch keine Staatsanleihen. Also ich glaube, dass das, was die Amerikaner machen, bedeutend klüger ist, weil die Technologie und die Anwendbarkeit ist die gleiche, nur die Ebene ist eine andere.
Genau, und also ich kann es nur wieder wiederholen, wie ich früher schon gesagt habe. Ich liebe USDT und USDC. Es ist so angenehm, das zu verwenden. Es geht so schnell, es geht einfach immer. Es ist super praktisch, also am liebsten würde ich nichts anderes verwenden wie Stablecoins.
Ja, also man hat in Europa noch ein bisschen das Währungsrisiko, weil natürlich kann der Dollar so wie jetzt momentan zum Beispiel stark abwerten. Also wenn du vor Monaten jetzt Stablecoins nur hattest, hast du jetzt natürlich bedeutend weniger Kaufkraft. Aber genau deshalb auch braucht es diesen Euro-Stablecoin, der auf allen nennenswerten Börsen gelistet ist. Und anstatt, dass man jetzt mit Mika, man kommt jetzt ja her und verkleinert die Liquidität für alle Europäer. Also man dreht jetzt quasi die globalen Märkte ab. Wir können bald, wenn das wirklich alles schlagend wird, dann können wir Europäer ja nicht mehr auf den großen Börsen an globalen Märkten handeln, sondern einfach immer nur durch Zwischenmänner.
Ja.
Und anstattdessen, man macht das anstelle von, dass man vielleicht vorschreibt, das hätte man machen können. Man hätte vorschreiben können, dass zum Beispiel alle Kryptobörsen in Europa Euro-Stablecoins anbieten müssen, zu einem gewissen Satz zum Beispiel. Das wäre vielleicht eine Vorschrift gewesen, die dem Euro-Stablecoin geholfen hätte. Mhm. Aber gut, das ist jetzt wieder genug wahrscheinlich über die...
Da brauchen wir eine eigene
Über die sinnlose
Episode.
Regulation. Mhm. Mach mal eine eigene Episode.
Können wir dann schimpfen.
Sagt uns, ob euch das interessiert. Wir bereiten gerade einen Survey vor, übrigens eine Umfrage, wo wir euch dann bewerten lassen, was ihr an die Kryptologen mögt und was nicht, weil wir wollen natürlich unsere Sendung so gut wie möglich auf das anpassen, was ihr gerne hören wollt. Und genau, deswegen komme ich jetzt auch zu unserer altbekannten Kategorie. Also momentan ist alles ein bisschen im Testen, aber wir haben auch altbewährte Kategorien und wir fragen euch dann bald dazu, ob ihr diese Kategorien auch weiterhin so haben wollt oder was ihr stattdessen hören möchtet. Und deswegen komme ich jetzt, Lukas, zur Kategorie Kryptokultur. Und da habe ich euch heute den Begriff Suitcoiner mitgebracht, also die Kryptohalter im Anzug. Und der Begriff beschreibt institutionelle, oft aus der TradFi-Welt kommende neue Bitcoin- und Kryptoinvestoren und findet durch die zunehmende Teilnahme dieser am Kryptomarkt immer häufiger Verwendung. Es ist ein Begriff mit definitiv negativer Konnotation. Also es ist nichts Positives, wenn man Sudcoiner genannt wird.
Ja.
Man sagt den Sudcoinern nach, dass sie nicht aus idealistischer oder innovationsgetriebener Motive, sondern ausschließlich zum Verdienen von Geld im Kryptomarkt sind, weil wir sind ja alle wegen dem Idealismus da bekanntlich.
Ausschließlich.
Nicht? Und ausschließlich. Und die Entwicklung wird natürlich besonders von den Ur-Bitcoinern sehr, sehr kritisch gesehen. Die kommen ja häufig aus dieser Cypherpunk-Szene, aus dem libertären Umfeld, teilweise sogar anarchischen Umfeld. Und die sehen das natürlich sehr, sehr kritisch, dass da jetzt immer mehr große staatliche Institutionen, aber auch private große Institutionen einfach in diesen Markt einsteigen. Und die haben nicht Unrecht, denn durch ETFs und andere TradFi-Produkte übernehmen die Sudcoiner natürlich immer mehr zunehmend den Kryptomarkt, vor allem wenn es ums Volumen geht. Und dazu haben wir euch auch einen kleinen Artikel verlinkt. Es ist nicht gerade schön mit den Sudcoinern. Also sei kein Sudcoiner, sei ein Überzeugungstäter. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, Lukas. Was hast du uns heute Skurriles mitgebracht?
Ja, halt dich fest. China hat Krypto verboten.
Na, das haben wir doch schon gehört.
Ja, haben wir doch schon gehört. Das kommt doch bekannt vor. Das passiert doch alle paar Jahre, oder? Oder die ganze Zeit.
2017 war das doch schon so. 2020 war das auch so.
2021 wieder.
Aber unlängst haben sie es doch, sie haben es doch unlängst wieder freigegeben. Oder täusche ich mich?
Also, sie haben es nicht freigegeben. Es gibt so Diskussionen, das eine in die andere Richtung. Es ist ein bisschen schwer mit chinesischen Informationen. Aber im Prinzip hat jetzt auf X wieder mal die Runde gemacht, es gibt schon wieder ein Bitcoin-Krypto-Handels- und Mining-Verbot in China. Hat sich dann herausgestellt, das ist einfach nur ein Symptom davon, dass viele größere Accounts gerne schnell News verbreiten, ohne sie genau zu prüfen. Was passiert ist, ist vermutlich nichts anderes, wie dass es gab nochmal eine Bestätigung oder eine Erweiterung vom bereits bestehenden Verbot von 2021. Die Information kommt von Blockbeat, also chinesische Kryptopublikation. Es ist kein neues Verbot am 3. August rausgekommen, sondern es ist einfach nur dem Social Media geschuldet. Und
aber wurde nicht unlängst das Mining zum Beispiel wieder explizit erlaubt in China? Das hatten wir doch selber in den Neuigkeiten.
Da kurz, ich google das.
Oder nein, du hast recht, es geht da wirklich, glaube ich, nur um Gerüchte, dass es bald wieder erlaubt sein wird. Und jetzt haben sie es verschärft, oder?
Genau, sie haben es nicht verschärft. Also es ist nur wieder ein bisschen eine Ente, eine Social-Media-Ente, die sich da verbreitet. Also
da will jemand Hongkong Aufmerksamkeit.
Genau. Es gibt große Accounts, die wollen Aufmerksamkeit. Die haben sich gegenseitig zitiert dabei oder gegenseitig die Informationen geklaut. Es gab aber nichts wirklich, was er ausgelöst hat. Daher die Skurrilität der Woche. China hat schon wieder Krypto verboten.
Also falls jemand irgendwann ein Kryptologen-Bingo machen will, China bannt Bitcoin, muss unbedingt drauf. Genauso wie Arthur Hayes sagt voraus, was der Bitcoin als nächstes tun wird. Also für euer Kryptologen-Bullshit-Bingo einen zweiten Eintrag heute, weil das kommt ja immer wieder vor. Und damit komme ich zum Tipp der Woche. Der Tipp der Woche ist deine Sicherheit. Die ist mir sehr wichtig. Mhm. Und wenn du Bitcoin oder Krypto verwendest, dann geht es wirklich darum, dass du dich sicher bewegst im Web 3. Und in diesen bullischen Wochen kommt es immer wieder zu den Berichten, dass wieder Wallets leer geräumt werden. Das haben wir unlängst wieder, der Cointelegraph hat gerade wieder berichtet, dass wieder Wallets leergeräumt sind. Und leider kann das nahezu jeden treffen, weil diese bösartigen Transaktionen, aus denen das resultiert, die werden versteckt durch Spoofing-Attacken beispielsweise. Da gibt es auch eine Folge mit dem Albert Quenberger, da haben wir das ein bisschen genauer besprochen, was es da für Tricks gibt, dieser Betrüger. Nicht Tipps und Tricks, ich wollte gerade Tipps und Tricks sagen, Tricks dieser Betrüger. Gibt natürlich und das ist sehr schwierig, die zu erkennen und da gibt es beispielsweise sogenannte Wallet Drainer, das heißt, die können deine Wallet leerräumen, wenn du diese Transaktion signierst, du gibst quasi frei, dass jemand auf deine Token zugreifen kann. Leider muss man das auch machen, wenn man mit DeFi-Apps interagiert, also mit irgendwelchen Dapps interagiert, die Protokolle, zum Beispiel Lending-Protokolle. Oder auch wenn man einfach nur einen DEX verwendet, muss man zulassen, dass diese Protokolle, die Smart Contracts dieser Plattformen, zum Beispiel Uniswap, deine Token bewegen dürfen. Und wenn man deine unlimitierte Zulassung an Tokens gibt, dann kann das natürlich schnell passieren, dass das leergeräumt wird. Das passiert natürlich nicht bei diesen seriösen Protokollen, weil die machen das ja nur in deinem Sinne. Aber es passiert leider immer wieder, dass untergejubelt wird, also dass irgendwo in einer Webseite der Code komprimiert wird und dass hier bei diesen kompromittierten Seiten dann irgendwo eine falsche Transaktion, eine gefälschte Transaktion reinkommt. Außerdem gibt es gefälschte Seiten. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Seiten über die offiziellen X-Profile aufrufen sollte, da wirklich gut aufpassen sollte, sich zu seinen Lieblingsseiten auch Lesezeichen macht, damit man nicht auf den falschen, gefälschten Webseiten landet. Und zum Glück ist es so, dass mittlerweile viele Wallets, auch MetaMask und viele andere, eine kleine Schutzsoftware eingebaut haben, also eine kleine Basisüberprüfung dieser Smart Contracts machen, die man signiert und beschützen einen ein bisschen. Jedoch, wer eine zweite Schutzebene einbauen will, und das ist der Tipp der Woche, der sollte sich Web3 Antivirus anschauen. Ich habe das selber schon öfters verwendet. Ist eine ganz tolle Lösung, die sich quasi dazwischen schaltet nochmal. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Uniswap einen Swap durchführt, dann poppt zuerst noch einmal das Web3 Antivirus auf und sagt euch schon geringes Risiko in der Regel, weil Uniswap hat halt geringes Risiko. Und erst dann kommt die Überprüfung durch euer Wallet. Das heißt, ihr habt quasi zwei Schutzebenen eingebaut. Und das gibt es als kostenlose Browser-Erweiterungen auch für Chrome und für Brave und für alle relevanten Browser. Also schaut euch das an. Wir tun den offiziellen Link auch in die Episodenbeschreibung, damit ihr da auch nichts Falsches runterladet. Aber unbedingt auch noch sich vorstellen, wie man sich weiter schützen kann. Und das ist eine gute Option, eine zweite Schutzebene einzubauen. Und damit, Lukas, kommen wir noch zu einem kurzen Ausblick. Ich glaube, du hast schon wieder eine Party mitgebracht nach der letzten Ethereum-Party. Was hast du uns diesmal zu sagen?
Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die mir gerade diese Woche passiert ist. Nämlich genau das, was du gerade erzählt hast, ist einer Bekannten von mir passiert. Deren Bruder hat 4 Jahre in Krypto.
Wallet Trainer.
Ja. Also an was Ähnliches wie das. 4 Jahre lang hat er schon in Krypto gearbeitet, teilweise auch hauptberuflich, hat einen 6-stelligen Betrag geschafft, traden und zu sammeln und zu sparen. Und nahezu alles davon ist weg. Weißt du, was passiert ist? Er hat sich auf seinem neuen Computer, der hat nichts anderes gemacht, als sich Google Chrome runterzuladen. Er ist auf Google gegangen, er hat sich den Chrome-Browser runterladen wollen, aber anstatt dass er auf die richtige, den richtigen Link geklickt hat, gab es eine Werbung. Und diese Werbung war ein Fake Chrome. Und dieses Fake Chrome, das er sich runtergeladen hat, das war Malware. Und das hat seine Wallet leergeräumt und einen 6-stelligen Betrag, an dem er jahrelang gearbeitet hat, leergeräumt.
Ach du Scheiße. Ja, aber das ist genau das. Also ich glaube, vor allem, wenn man so DeFi-Apps googelt, da muss man aufpassen, auf keinen Fall die gesponserten
Links klicken. Niemals diese gesponserten Links. Niemals.
Genau, weil die offiziellen Seiten haben, die sponsern das nicht. Die findet man dann darunter. Und leider ist das schon so, dass die Werbeplattformen das noch immer noch zulassen oft. Wir sehen das auf X, wir sehen das auf Google. Nein. Diese gefälschten Betrüger dürfen leider dort werben. Ja. Warum auch immer.
Genau, ja, wir machen sehr viel Social-Media-Regulation in Europa, aber wir könnten nicht endlich mal auf die Idee kommen, dass man Google oder X oder Facebook vorschreiben könnte, dass sie mal das Ding genauer prüfen und nicht die ganze Zeit Betrügern Möglichkeit geben, Leuten Geld zu stehlen über Werbung. Aber das ist leider die Realität. Okay, aber damit kommen wir zu was Positiverem, weil es gibt ein paar schöne Events in nächster Zeit. Spezifisch halt für die Leute, die in Wien ansässig sind oder gerne mal diesen Sommer nutzen würden, um nach Wien zu kommen. 2 coole Events möchte ich euch empfehlen. In der nächsten Zeit. Das eine ist die DLT Austria Crypto Summer Party. Ich habe gerade zuerst erwähnt, es war die 10-Jahres-Feier, war beim Ed Prinz vom DLT Austria. Und am 21.08. treffen wir uns alle Strandbar Hermann in Wien. Absolute Empfehlung, kommt vorbei, super Party. Ich bin auch dabei, mit dabei. Ich weiß nicht, ob du, Alex, Zeit hast, auch dabei sein wirst, aber sag Bescheid.
Am 21.08., ja, da könnte durchaus sein, dass ich es auch schaffe. Ich werde mein Bestes geben, um auch dort dabei zu sein. Also kommt vorbei, sprecht uns an und trinkt ein alkoholfreies Bier mit uns oder was ihr halt trinken möchtet. Und genau, und dann gibt es, glaube ich, noch eine Veranstaltung, die du erwähnen wolltest, Bitcoin Entdecken von Bitcoin Austria und Coinfinity in Wien.
Genau, am 23.
Auch in Wien, also zwei Events in Wien.
Genau, da lohnt es sich doppelt nach Wien zu kommen. Für alle Zuhörer, wir haben ja relativ viele Zuhörer aus Deutschland zum Beispiel. Wien ist relativ schön, hat ja die höchste Lebensqualität da von allen großen Städten anscheinend. Und speziell für Menschen, die jetzt einsteigen wollen in das Ganze, gibt es den Event Bitcoin Entdecken von eben der Bitcoin Austria und Coinfinity. Da geht es um 10.30 Uhr bereits los am Samstag. Ein 3 Stunden kompaktes Format, wo man detailliert über Bitcoin ausgebildet wird und auch ein Praxisteil ist mit dabei. Installiere deine erste Wallet und kauf deinen ersten Satz, also deinen ersten Bitcoin. Ziemlich coole Sache, das wollen wir auch empfehlen. Also nutzt die Zeit vielleicht in nächster Zeit nach Wien zu schauen, Urlaub zu machen oder wenn ihr in Wien seid, kommt einfach vorbei zu diesen beiden Events.
Jawohl, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass am 7. August die Zinsentscheidung der Bank of England folgt und dass es die Inflationszahlen aus den USA am 12. August gibt. Also zwei spannende Termine bis zu unserer nächsten Folge. Und ja, bald sehen wir uns wieder. In 2 Wochen gibt es wieder das Update. Im Sommer, wie ihr wisst, nur alle 2 Wochen für euch. Außer es passiert was ganz, ganz Verrücktes. Und bis dahin, ja, Lukas, vielleicht können wir noch ein paar Interviews reinkriegen. Das müssen wir schauen, wie sich das ausgeht bei uns jetzt. Aber wir hoffen, es hat euch wieder gefallen bei den Kryptologen und wir wünschen euch einen schönen Sommer weiterhin und bis bald, eure Kryptologen. Servus.
Macht es gut, servus.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.